Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Die Bundesregierung macht ordentlich Druck gegen ungerechtfertigte Blockiergebühren an Ladestationen. Das ist heute Thema bei uns, aber hier zunächst die Übersicht. Zulassungszahlen, Ergebnisse der E-Auto-Zufriedenheitsstudie, BMW bringt Radnabenmotoren in Serie, E-Auto im Hitzetest, neuer VW-Elektrotransporter, Kia EV3 Preise, Faktencheck zur Tesla-Santander-Leasingfalle, Druck auf Blockiergebühren an Ladestationen, neue Ladetarife, Vorsichtfalle an der Ladesäule, R-Königschau und Neues von Next Move. Zulassungszahlen. Im Juli wurden in Deutschland 238.263 Pkw neu zugelassen. Das sind 2,1% weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Bei den Antriebsarten setzt sich der schwache Elektrotrend des laufenden Jahres weiter fort. Auffällig ist auch, dass die Schwankungen zwischen den Monaten im laufenden Jahr deutlich geringer sind als in den Vorjahren. Der leichte Ausreißer im Juni ging ja auf das Konto weniger Modelle, wir hatten berichtet. Auch die geänderten technischen Voraussetzungen für Neuzulassungen im laufenden Monat hatten sicher einen Einfluss auf das Juni-Peak. Im Juli waren es dann 30.762 E-Autos, was 13% Marktanteil entspricht. Bei den anderen Antriebsarten dominierte der Benziner mit 35%. Der Diesel, dieses Jahr wieder vor Elektro, lag im Juli bei 18%. Der Anteil mit Hybridantrieb lag bei 33,5%. Davon entfielen ca. 6% auf Plug-in-Hybride. Schauen wir auf die Marken und Modelle im Einzelnen. Da setzt sich auch im Juli die Dominanz der deutschen Marken oder Konzerne fort. Wenn man auch noch das Model Y sogar mitzählt, das kommt ja aus Grünheide, dann sind 15 der 20 Modelle in den Top 20 mehr oder weniger deutsch. Die Abstände zwischen den einzelnen Modellen sind aber im Juli relativ gering. Auf Platz 1 wieder mal das Tesla Model Y, 1926 Fahrzeuge, gefolgt vom Skoda Enyaq und Cupra Born. MG wie so oft stark platzierten mit dem MG4 auf Platz 4, dann der Fiat 500, vergleichsweise schwach die Marke VW, der ID.4 und 5 schaffen es nur auf Platz 7 und der ID.3 sogar nur auf Platz 13. Relativ stark platziert dagegen der VW ID.7 mit 1161 Fahrzeugen. Mercedes und BMW mit zusammen 6 Modellen im unteren Teil der Tabelle, die koreanischen Marken mit dem Kia Niro und dem Hyundai Ioniq 5 zweimal vertreten, der Volvo EX30 schafft es auf Platz 10. Wenn wir jetzt aber noch einen Blick über die Top 20 hinaus ganz ans untere Ende der KBA-Statistik werfen, finden wir bei einigen Fahrzeugen vermutlich solche, wo ein Modellwechsel stattfindet oder die sogar noch auf die erforderliche Sondergenehmigung warten, um weiter zugelassen zu werden. Renault Zoe 7 Stück, auch Megane nur 32, Smart Fortwo noch 7, Dacia Spring nur 12, Jaguar I-Pace 13, Nissan Leaf 24 Fahrzeuge, auffällig schwach auch die Marke Opel, Grandland X 24, Safira 41 Stück, Mokka 80, Astra 127 und Corsa 158 mit Elektroantrieb. Einen dramatischen Rückgang gab es beim Smart Hashtag One. Hier waren es im Juni noch 1272 und jetzt nur noch 279, also fast ein Rückgang auf 20% des Vormonatsniveaus. Hier werden die aktuellen Anforderungen nicht erfüllt und man geht ganz offensichtlich den Weg über eine Sondergenehmigung. Dazu gab es Zuschauerpost. Ein Zulassungsdienst schrieb an den Kunden: Beim Smart Hashtag One gibt es momentan eine Verzögerung in der Zulassung. Wir warten noch auf eine Ausnahmegenehmigung. Wann wir diese bekommen, wissen wir leider nicht. Das liegt jetzt in den Händen vom Kraftfahrtbundesamt. Sobald diese vorliegt, können wir normal mit der Zulassung weitermachen. Ob Ihre Zulassung im August klappt, können wir Ihnen momentan leider noch nicht garantieren, da wir nicht wissen, wie lange das mit der Ausnahmegenehmigung noch dauert. Wenn ihr mit Neuwagen anderer Modelle gerade auf eine Ausnahmegenehmigung des KBA zur Zulassung wartet, dann schreibt's doch mal in die Kommentare. Ergebnisse der E-Auto-Zufriedenheitsstudie. Wie zufrieden sind Bestandskunden mit ihren eigenen Elektroautos? Dieser Frage ging das Beratungs- und Marktforschungsunternehmen YouScale gemeinsam mit Next Move nun schon zum 5. Mal in Folge nach. Insgesamt basieren die Ergebnisse auf knapp 5000 Rückmeldungen. Insgesamt zeigt sich, dass die Anforderungen der Kundschaft an die E-Autos weiter steigen. Dies betrifft sowohl die Reichweite als auch die Ladeleistung. Trotzdem ist parallel auch die Zufriedenheit mit dem eigenen E-Auto wieder angestiegen, nachdem es im Vorjahr eine Delle gab. Der sogenannte Net Promoter Score berechnet sich aus den Antworten auf die Frage nach der Weiterempfehlungsbereitschaft. Zugleich korreliert der Wert mit der Zufriedenheit. Spannend wird der Blick bei dieser großen Stichprobe natürlich beim Blick auf die einzelnen Marken. Hier zeigt sich eine extreme Streuung. Spitzenreiter wie immer Tesla mit 71% Weiterempfehlung, nur 5% raten ab, Porsche nur knapp dahinter. Dann die Verfolger mit BMW, Hyundai, Kia und Polestar. Im Mittelfeld fallen die Werte schon unter 50%, von Volvo über Mercedes, Skoda, BYD bis VW, um nur einige zu nennen. Darunter wird die abfallende Kurve dann wieder steiler. Auffällig ist, dass die Plattformfahrzeuge aus dem Stellantis-Konzern schlecht abschneiden. Opel, Citroën und Peugeot am Ende. Auch Nissan, Dacia und MG bekommen keine guten Weiterempfehlungen. Soweit wurden die Daten auch in der Pressemitteilung dargestellt. Wir haben aber noch etwas Bonusmaterial für euch bekommen. Nämlich in welchen Disziplinen einzelne Hersteller besser oder schlechter als der Durchschnitt bewertet werden. Das heißt konkret, wo Kunden noch Verbesserungspotenzial sehen. Hier zunächst die Übersicht aller Marken. Es dominieren Reichweite mit 40%, Ladeleistung 44%, Routenplanung 36% und Software und Connect-App mit jeweils 43% Nennungen. Rechts daneben dann die Veränderungen zum Vorjahr über alle Modelle in den einzelnen Disziplinen. Und hier sind die Ausschläge mit maximal 4% zwar sehr gering, der Blick auf einzelne Marken zeigt aber deutlich mehr Bewegung. Zuerst Tesla. Hier zeigt sich in vielen Disziplinen ein deutlich besseres Abschneiden zum Durchschnitt. Lediglich Fahrzeugqualität, Geräuschwelten und Vibrationen werden kritisch bewertet. 39 bzw. 44% Verbesserungswünsche und damit 21 und 23% schlechter als der Durchschnitt, aber auch um 5% verbessert zum Vorjahr bei der Fahrzeugqualität. Mercedes-Kunden wünschen sich im Wesentlichen mehr Reichweite, geringeren Verbrauch und bessere Ladeleistung und bewerten die eigenen Fahrzeuge diesbezüglich deutlich schlechter als der Durchschnitt. Viele andere Punkte werden dagegen überdurchschnittlich bewertet. Besondere Fortschritte werden bei der Routenplanung bescheinigt. Schauen wir noch auf Volvo. Auffällig negativ wird der Verbrauch bewertet, allerdings mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Woher die kommt, werden wir gleich noch sehen. Ebenfalls negativ die Connect-App, hier sogar leicht verschlechtert zum Vorjahr. Aber in der Marke Volvo treffen sich ja europäische Tradition und neuerdings chinesische Technik. Die aktuelle Modellpalette ist zweigeteilt. Zum einen gibt es Fahrzeuge wie den EX40 und den EC40, die man grob als Polestar verwandt bezeichnen kann und damit in Schweden entwickelt. Auf der anderen Seite der neue Topseller Volvo EX30, der auf der neuen Geely-Plattform basiert, die er sich teilt mit Smart Hashtag One, Hashtag Free oder auch Seeker X, also in China entwickelt. Vereinzelt gab es zu diesem Modell Kummerkastenpost, also habe ich YouScale gebeten, hier nochmal einen Modellsplit zu machen. Und siehe da, die Fahrzeuge der beiden Gruppen werden extrem unterschiedlich bewertet. Beim Verbrauch schneidet der neue EX30 deutlich besser ab als die anderen Modelle. 25% zu 73% Verbesserungswünsche. Bei der Softwarequalität ist es genau andersrum. Die schwedischen Klassiker liegen bei 19% und beim Volvo EX30 fordern 88% eine Verbesserung ein. Das ist im negativen Sinne ein Spitzenwert in der Studie. Auch wenn die Stichprobe an dieser Stelle relativ klein ist, waren die Unterschiede so extrem und für uns auch nicht überraschend, dass wir es euch trotzdem nicht vorenthalten wollten. Die Ergebnisse sollen natürlich auch den Herstellern zeigen, wo schon gute Fortschritte gemacht wurden. So werden zum Beispiel Hyundai und Kia 24 und 32% Verbesserung bei der Routenplanung bescheinigt. Aber sie zeigen eben auch, woran noch gearbeitet werden muss. Interessierte Hersteller können über YouScale Zugriff auf alle Daten und Details erhalten. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer der Umfrage. Euer Feedback trägt dazu bei, dass die Autos mit jeder Generation besser werden. BMW bringt Radnabenmotoren auf die Straße. Geheimprojekt erwischt. Vor einem Monat war dieser BMW R-König Titelthema in den Next News. Die Sichtung erfolgte auf einem Testgelände in Süddeutschland. Es handelt sich um einen BMW-Prototypen. Das Besondere daran ist, dass er offensichtlich von Radnabenmotoren angetrieben wird. Auf dem Video sah man deutlich, wie das Auto auch im Grenzbereich getestet wurde, um die radindividuelle Drehmomentsteuerung zu beobachten. Wenige Wochen später erfolgte nun die offizielle Pressemeldung von BMW. Was für ein Zufall. BMW bringt zusammen mit dem Startup Deep Drive einen neuartigen Radnabenmotor zum Testen auf die Straße. Man hat sich übrigens 2021 auf der IAA kennengelernt. BMW hat sich über seine hauseigene Startup-Garage an Deep Drive beteiligt und lässt diese zukunftsweisende Technologie von dem Münchner Startup implementieren. BMW verspricht sich von den Radnabenmotoren viele Vorteile. Weil die Motoren direkt an den Rädern sitzen, braucht es keinen Bauraum für Motoren. Auch die Kraftübertragung über Antriebswellen entfällt, was die Effizienz erhöht. Und die Technologie benötigt zudem einen geringeren Einsatz seltener Erden. Aber nicht nur BMW hat in Deep Drive investiert. Mit Continental hat sich einer der weltweit größten Automobilzulieferer über eine Beteiligung strategischen Zugang zu den Deep Drive Patenten und Köpfen gesichert. Das Ziel ist die Integration der Bremse direkt in den Motor. Dadurch wird noch mehr Platz und Gewicht gespart, bei gleichzeitiger Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und Effizienz des gesamten Antriebssystems. Und Continental schwärmt bereits von der Möglichkeit einer voll integrierten Einheit im Rad, die weitere Fahrwerkskomponenten wie Luftfedersysteme beinhaltet. Eine solche Anordnung würde noch mehr Bauraum für Batterien oder Platz im Innenraum freimachen. Das Ergebnis ist ein Antrieb, der nicht nur effizienter ist, sondern auch viel flexiblere Designmöglichkeiten für Elektrofahrzeuge eröffnet. Durch die kompakte Bauweise könnten zukünftige Fahrzeuge flacher und aerodynamischer gestaltet werden und sich dadurch von heutigen Modellen deutlich unterscheiden, nicht nur bei der Leistung, sondern auch im Design. Die verbesserte Effizienz könnte zu größeren Reichweiten und besseren Fahrleistungen bei Elektroautos führen, was natürlich für die breite Akzeptanz von E-Fahrzeugen wichtig ist. Deep Drive arbeitet nach eigenen Angaben mit 8 der 10 größten Automobilhersteller zusammen. BMWs aktueller Straßentest zeigt, dass diese Technologie nicht nur Zukunftsmusik ist, sondern bereits in greifbarer Nähe liegt. Ein Marktstart in 2026 oder 2027 gilt als durchaus realistisch. Also haltet die Augen offen und wenn euch ein R-König über den Weg fährt, dann sendet uns euren Schnappschuss an insider@nextmove.de. E-Auto im Hitzetest. Pünktlich zur Hochsommerzeit hat der ADAC einen E-Auto-Stau-Hitzetest gemacht und ein Worst-Case-Szenario auf dem Prüfstand nachgestellt. Getestet wurde ein Tesla Model Y, 8 Stunden Stau auf der Autobahn, draußen 35 Grad und volle Sonne, sogar die UV-Strahlung wurde simuliert. Im Auto waren angenehme 20 Grad eingestellt. Die Frontscheibe erreichte außen bis zu 65 Grad, das Armaturenbrett innen wurde mit maximal 45 Grad gemessen. Die tatsächliche Innenraumtemperatur war an 2 Messpunkten konstant unter 25 Grad. Die Kühlleistung und der Standverbrauch des Autos lagen zusammen bei ca. 1,5 Kilowatt. In Folge verlor das Auto ca. 2 Prozentpunkte an Ladestand, was 8 Kilometer entspricht. Insofern also nichts, wovor man Angst haben muss. Am Energieverbrauch gemessen spielt das Elektroauto auch hier seine Vorteile gegenüber fossilen Antrieben aus. Als Vergleichswert nennt der ADAC 1 bis 1,5 Liter Verbrauch an Kraftstoff, was in Energie ca. dem 6- bis 10-fachen Aufwand des E-Autos entspricht. Zum Einsatz kam übrigens ein neuer Prüfstand im ADAC Technikzentrum in Landsberg am Lech. Die neue Klimakammer erlaubt Temperaturen von minus 20 bis plus 40 Grad Celsius und hat zudem auch einen Allrad-Rollenprüfstand und einen 300 kW Schnelllader. Insofern freuen wir uns heute schon auf viele weitere Härtetests mit verschiedenen Elektroautos im Grenzbereich. Neuer VW Elektrotransporter. VW zeigt erste Bilder und Eckdaten der neuen Transporter-Generation. VW sagt, jedes technische Detail und jede Funktion wurde gegenüber dem Vorgänger verbessert. Das heißt natürlich auch, dass es jetzt auch eine neue Version mit Elektroantrieb geben wird. Unklar ist aktuell allerdings noch, ob der Elektroantrieb auch in allen angebotenen Modellvarianten Einzug halten wird. Zur Auswahl stehen nämlich Kastenwagen, Kombi, Pritsche und Karavelle. Gegenüber dem Vorgänger ist der neue auf 5,5 Meter gewachsen. Mit dem langen Radstand sind es sogar 5,45 Meter. Das Ladevolumen vergrößert sich auf 5,8 Kubikmeter bzw. in der Langversion mit Hochdach auf 9,5 9 Kubikmeter. Bis zu 6 Sitzplätze sind möglich. Für die Caravelle-Version sind es 9 Sitzplätze. Die neue Modellgeneration ist ja ein Kooperationsprojekt mit Ford. Der Heckantrieb leistet in der Elektroversion wahlweise 100, 160 oder 210 kW und der Akku bietet 64 Kilowattstunden nutzbar. Die resultierende Reichweite dürfte bei 300 bis 350 Kilometern nach WLTP liegen. Kia EV3 Verkaufsstart. Vor knapp 3 Monaten hatten wir euch hier auf dem Kanal Kias neues Volumenmodell in der Kompaktklasse vorgestellt, den Kia EV3. Beim äußeren Auftritt zeigt das Auto klar die neue Modellsprache. Technisch steht das Auto aber eher in der Tradition des Niro mit 150 kW Frontantrieb und 400 Volt System. Dafür aber jetzt mit einer optional großen Batterie mit über 600 Kilometern Reichweite. Nach Großbritannien und den Niederlanden gibt es jetzt auch eine Preisliste für Deutschland, inklusive Ausstattungslisten und weiteren technischen Daten. Im Basispreis platziert man sich mit 35.990 Euro und damit ca. 1.000 Euro unterhalb von dem, was VW aktuell in Deutschland für einen vergleichbaren ID.3 aufruft. Der Preis ist damit fast 10.000 Euro günstiger als der Niro EV, wobei der Niro im Zuge des E-Auto-Preisbooms 2022 von Kia hochgepreist und nur noch in einer Ausstattungsvariante angeboten wurde. Zuletzt gab es ja dementsprechend saftige Rabatte. An Reichweite gibt es im neuen Kia EV3 436 km mit dem kleinen Akku. Mit dem großen Akku sind es bis zu 605 km Reichweite und die Preise beginnen dort bei 41.390 Euro. In der Serienausstattung enthalten sind unter anderem 17 Zoll Leichtmetallräder, elektrische Außenspiegel, verschiedene Assistenzsysteme, Parksensoren vorn und hinten, LED-Scheinwerfer und eine Rückfahrkamera. Beim kleinen Akku wurde die Ladezeit für 10 auf 80% sogar noch auf 29 Minuten nach unten korrigiert. Beim großen Akku sind es 31 Minuten. Die Dachlast ist mit 80 Kilogramm angegeben, aber ziehen darf der große Akku immerhin 1000 Kilogramm und die Stützlast ist in beiden Varianten mit 100 Kilogramm angegeben. Die Zuladung liegt bei immerhin 470 Kilo. Die WLTP-Verbräuche, also inklusive Ladeverlusten, liegen je nach Variante zwischen 14,9 und 16,2 Kilowattstunden und bei gleicher Radgröße damit sogar unterhalb der Werte des Niro EV. Insgesamt werden 9 verschiedene Farben angeboten, darunter auch eine Mattlackierung. Faktencheck zur Tesla Santander Leasingfalle. Es gibt neue Erkenntnisse. Vor 3 Wochen war dieses Thema Titelthema hier in den Next News. Mehrere Kunden der Santander hatten im Zuge der Leasingrückgabe ihrer Tesla Model 3 Rückläufer aus den Jahren 2020 und 2021 Nachforderungen im Bereich von 12.500 Euro bekommen. Grundlage waren Rücknahmegutachten des TÜV Süd und die Beanstandung beschädigter Wagenheberaufnahmen infolge ein Austausch der Bodengruppe inklusive Batterie. Auch andere Medien haben zwischenzeitlich berichtet, so zum Beispiel die Autobild oder auch E-Fahrer Chip, die auch Zitate aus dem Video aufgegriffen haben. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit haben die Kunden aber die festgestellten Beschädigungen überhaupt nicht zu verantworten. Zum einen hatte Tesla gegenüber anderen Kunden auf Werkstattabrechnungen einen fehlerhaften Produktionsprozess eingeräumt. Zum anderen, und das sind die brisanten News heute, wurde das Thema bereits im November 2022 im sogenannten Arbeitskreis Erfahrungsaustausch in der technischen Fahrzeugüberwachung behandelt. Der Arbeitskreis entwickelt unter Federführung des Kraftfahrtbundesamtes Vorgaben für Prüforganisationen, die Kfz-Untersuchungen durchführen, also zum Beispiel TÜV, DEKRA oder GTÜ. Im Rahmen der Tagung stand dem Arbeitskreis sogar ein betroffenes Fahrzeug live zur Verfügung. Die Ursache für die Aufnahme des Themas auf die Tagesordnung war das auch von uns zitierte Gerichtsgutachten, dass das beschriebene Schadbild im Zuge der Hauptuntersuchung als erheblicher Mangel zu bewerten sei und infolge die HU nicht bestanden wird. Im Sitzungsprotokoll, das uns in Auszügen vorliegt, ist niedergeschrieben, dass in Deutschland offenbar mehrere tausend Fahrzeuge betroffen sind. In der Beschlussvorlage des Arbeitskreises heißt es: Aufgrund der Konstruktion der Wagenheberaufnahmen als einzelne geklebte Bauteile, wodurch ein Ausbreiten der Rissbildung in den Fahrzeugrahmen nicht gegeben ist und auch aufgrund der Stellungnahme des Herstellers, der hierzu eine FEM-Analyse, eine negative Beeinflussung der Aufnahmepunkte aufgrund der dargestellten Rissbildungen ausschließt, wäre hier jedoch von der Feststellung eines Mangels bei der Hauptuntersuchung abzusehen und stattdessen eine Dokumentation als Hinweis vorzunehmen. Aus dem Protokoll geht also hervor, dass Tesla hier mitgewirkt hat und entsprechende Dokumentation bereitgestellt hat. Im Schnittbild ist zu sehen, dass die Wagenheberaufnahmen klar von den Strukturelementen entkoppelt sind. Im Ergebnis der Bewertung heißt es im Protokoll, aus dem Plenum wird der vorgeschlagene Weg des Umgangs mit der Mangelbeurteilung dieser Schäden unterstützt und bestätigt. Was heißt das jetzt? Zum einen, dass Tesla in seiner Einschätzung, dass es sich nur um einen kosmetischen Mangel handelt, bestätigt wird und im Zuge einer Hauptuntersuchung wegen diesem Schadbild keine Verweigerung der Prüfplakette zu erwarten ist. Jetzt aber zurück zu den beschriebenen Fällen. Im Zuge der Leasingrücknahme geht es ja nicht um eine technische Bewertung, sondern um eine Zustandsbewertung nach Schadenskatalog im Auftrag der Leasinggesellschaft. Trotzdem ist die Berechnung dieser Position hochgradig fragwürdig, denn der Mangel wurde ja bereits Ende 2022 als geringfügig eingestuft und die Notwendigkeit eines Austauschs ist technisch nicht begründet. Da Gutachter für Leasingrücknahmen oft auch Hauptuntersuchungen durchführen, liegt der Verdacht nahe, dass die Gutachter die aktuelle Sachlage natürlich kennen. Zumindest der Dachorganisation TÜV Süd ist sie bekannt. Außerdem wird aufgrund der Datenlage immer klarer, dass vermutlich allen Beteiligten, also Tesla, dem Leasinggeber und auch dem Gutachtern, bekannt sein muss, dass es sich hier nicht um einen einzelnen nutzungsbedingten Schaden handelt, sondern um einen versteckten Produktionsfehler. Und sowas kann man nach meiner persönlichen Meinung wohl nicht in den Verantwortungsbereich des Leasingkunden drücken. Druck auf Blockiergebühren an Ladestationen. Sogenannte Blockiergebühren wurden vor einigen Jahren eingeführt, um Nutzer finanziell dafür zu belohnen, eine Ladesäule nicht länger zu belegen als nötig, sprich länger als das Fahrzeug lädt. Beispiel Tesla Supercharger. Wer vollgeladen angesteckt rumsteht, muss zahlen. Pro Minute immerhin 50 Cent in Deutschland, aber nur wenn die Station zu mindestens 50% ausgelastet ist und es gibt noch 5 Minuten Karenzzeit. Aber bei voller Auslastung verdoppelt sich die Gebühr auf 1 Euro pro Minute. Diese Regelung ist im Sinne der Elektromobilität als absolut fair zu bezeichnen und nicht zu beanstanden, nicht politisch und auch nicht rechtlich. Was andere Betreiber von Ladesäulen aber auch erheben, sind sogenannte Zeitzuschläge. Diese werden auch dann erhoben, wenn der Ladevorgang noch aktiv ist. Entweder ab Start oder erst nach einer bestimmten Zeit. Betreiber und Fahrstromanbieter vermischen diese beiden Begriffe gerne mal, indem sie von Blockiergebühren sprechen, diese aber auch auf laufende Ladevorgänge berechnen und folglich eigentlich den Begriff Zeitzuschläge verdienen. Viele Nutzer empfinden solche Ladezeitgebühren aber als ungerecht. Noch dazu ist die Ausgestaltung sehr unterschiedlich. Stichwort Tarifdschungel. Beispiel NBW. Hier fallen die Gebühren pauschal an, egal ob eigene oder fremde Ladestation, egal ob schnelles oder langsames Laden, egal ob Tag oder Nacht, egal ob geladen oder tatsächlich blockiert wird. Nach Ablauf von 4 Stunden werden 10 Cent pro Minute berechnet, maximal jedoch 12 Euro. Also eigentlich nur für die 5. und 6. Stunde und ab Stunde 7 ist es dann wieder ohne Zeitzuschlag. Beispiel Elli, hier sind es AC 3 Stunden nach Ablauf von 4 Stunden und für DC 9 Euro pro Stunde nach Ablauf von 90 Minuten. Aber nachts zwischen 21 und 9 Uhr wird dieser Zuschlag nicht erhoben, dafür gibt's aber keinen Deckel. Beide Fahrstromanbieter benutzen also den Begriff Blockiergebühren auch für laufende Ladevorgänge, haben aber immerhin versucht, eine mehr oder weniger kundenfreundliche Komponente mit einzubauen. Ein anderes Beispiel ist der neue ADAC-Tarif von Aral Palz. Hier ist die kundenfreundliche Komponente, dass die Gebühren nur an ausgewählten Fremdstationen erhoben werden. Aber wenn sie anfallen, dann wird's teuer. 9 Euro pro Stunde an Normalladestationen schon nach Ablauf von 2 Stunden und das ungedeckelt rund um die Uhr. Für einen Normalladevorgang an einer AC-Ladesäule über Nacht können also zusätzlich zu den 75 Cent pro Kilowattstunde nochmal 100 Euro Zeitzuschlag on top kommen. Spätestens hier sind wir an dem Punkt, wo Kunden solche Gebühren als ungerecht und ungerechtfertigt empfinden. Denn nach 2 Stunden ist das Auto natürlich noch nicht voll geladen und wer möchte schon nachts sein Auto umparken, nur um nicht 100 Euro Zusatzgebühren aufgedrückt zu bekommen. Da Aral diesen Zuschlag nur selektiv erhebt, würde ich aber zumindest vermuten, dass man die Gebühren auch B2B, also im Einkauf, tatsächlich auch in dieser oder ähnlicher Weise berechnet bekommt und durchreicht. Aber egal, an welchem Punkt der Handelskette die Gebühr entsteht, in dieser Form ist es kundenfeindlich und vermutlich auch unangemessen. Und unangemessen ist rechtlich gesehen ein ganz böses Wort, denn neuerdings gibt es ja bekanntermaßen auch Spielregeln für die Preise an Ladestationen auf EU-Ebene. Dort wird Angemessenheit vorgeschrieben. Schauen wir auf die neue sogenannte A4 auf Deutsch Verordnung über den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Die Rede ist davon, dass die Preise angemessen sein müssen, wobei der Begriff angemessen natürlich dehnbar und streitbar ist. Jetzt hat die Bundesregierung unter Federführung des Wirtschaftsministeriums den Auswüchsen bei den sogenannten Blockiergebühren den Kampf angesagt. Dies durchzusetzen ist aber nicht ganz einfach, aber der Reihe nach. In der EU-Richtlinie steht nämlich drin, dass die Betreiber von AC-Stationen grundsätzlich erstmal alles berechnen können, was sie wollen, nur die Reihenfolge der einzelnen Preiskomponenten ist festgelegt. Natürlich werden auch viele andere Dinge rund ums Thema Laden geregelt. Die neue EU-Richtlinie steht dabei über nationalen Gesetzgebungen, das heißt anderslautende nationale Gesetze sind entsprechend anzupassen. Und das passiert jetzt auch in Deutschland. Betroffen ist die Ladesäulenverordnung und die Preisangabenverordnung. Uns liegt ein entsprechender Referentenentwurf aus dem BMWK vor und der hat es in sich. Zunächst geht es eigentlich nur um den eigentlichen Wortlaut, also eher die erforderlichen inhaltlichen Anpassungen der Gesetzestexte. Und dann wird es spannend. Unter dem Kapitel Begründung wird das Ganze nochmal erläutert. Es gibt dort einen allgemeinen Teil A und einen besonderen Teil B. Dort werden zunächst sehr konkrete Rechtsfolgen der EU-Verordnung besprochen. Dann wird es allgemeiner. Wir schauen mal rein, steigen soft ein und steigern uns dann. Da die Ladeinfrastruktur insgesamt nutzerfreundlich gestaltet sein soll, um die Akzeptanz der Elektromobilität zu erhöhen, sollte sich die Nutzbarkeit der Ladeinfrastruktur möglichst am Nutzerverhalten und den Nutzerbedürfnissen orientieren. Jetzt schon etwas deutlicher. Die Erhebung von Nutzungsgebühren, um ein längeres Belegen des Ladepunktes, also quasi ein Blockieren des Ladepunktes durch Parken, zu verhindern, erscheint aus Nutzersicht eher kundenunfreundlich, insbesondere wenn der Anbieter keinen Maximalbetrag dieser Nutzungsgebühr festgelegt hat. Das BMWK sendet also schon mal Grüße an Aral und natürlich auch an alle anderen mit ungedeckelten Blockiergebühren. Es stellt sich aber die Frage, ob es nur kundenunfreundlich oder tatsächlich unzulässig ist. Und jetzt wird es rechtlich etwas kurios. Die Europäische Kommission hat sich in einem Guidance-Dokument zur A4 vom 12. April 2024 zur Zulässigkeit und Verhältnismäßigkeit von Nutzungsgebühren im Zusammenhang mit dem Laden von Elektromobilen sowie zur gewünschten Vergleichbarkeit der Preise für das Ad-hoc und das vertragliche Laden geäußert. Die Bundesregierung stimmt inhaltlich mit den vorgenommenen Erwägungen überein. Sie ist sich der Tatsache bewusst, dass eine endgültige Entscheidung über die Auslegung der A4 im Streitfall durch den Europäischen Gerichtshof erfolgt. Schauen wir doch mal rein in dieses sogenannte Guidance-Dokument. Es handelt sich dabei um sowas wie Q&A zum Gesetz. Der Stoff scheint etwas trocken, aber keine Angst, es wird gleich noch sehr konkret. In Artikel 5.4 geht es um die Preisbestandteile für das Laden mit weniger als 50 Kilowatt. Die völlig frei wählbaren Preisbestandteile sehen wir hier nochmal in der A4. Alles ist erlaubt, nur die Reihenfolge ist definiert. Frage im Q&A der EU dazu. Wäre es in diesem Zusammenhang für die Mitgliedstaaten noch möglich, strengere Preisanforderungen, zum Beispiel die Vorschrift, dass die Preise auf dem Kilowattstundenpreis basieren müssen, in Bezug auf den Ad-hoc-Preis an öffentlich zugänglichen Ladestationen mit einer Leistung von weniger als 50 Kilowatt zu erlassen? Und die selbstgegebene Antwort? Inwieweit in Ermangelung einer spezifischen Bestimmung, die die Mitgliedstaaten dazu ermächtigt, ausnahmsweise zusätzliche spezifische nationale Rechtsvorschriften zugelassen werden können, ist von Fall zu Fall zu beurteilen und letztlich vom Europäischen Gerichtshof zu entscheiden. Die Rede war übrigens vom Ad-hoc-Preis, aber wenn im Ad-hoc-Preis Zeitzuschläge für unzulässig erklärt werden, müsste dies auch in der internen B2B-Verrechnung erfolgen, da ja preislich nicht zwischen Endverbrauchern und Fahrstromanbietern diskriminiert werden darf. Jetzt wird das BMWK im Referentenentwurf sehr deutlich. Die Europäische Kommission hält die Berechnung einer Nutzungsgebühr als Preis pro Minute parallel zum Strombezug für unzulässig. Damit durften auch Preise in Form einer Mischkalkulation aus den Kosten des Ladestroms und einer Nutzungsgebühr berechnet auf Minutenbasis unzulässig sein. Ein solcher Preis wäre auch mit der getrennten Angabe des Preises für Strombezug in Kilowattstunden nicht vereinbar. Das ist aus unserer Sicht eine absolute Kampfansage an die deutschen Betreiber von Ladeinfrastruktur und zugleich die Anbieter von Fahrstromtarifen, und zwar im Sinne der Verbraucher und im Sinne der Elektromobilität. Allerdings muss ich zugeben, dass ich den konkreten Punkt, an dem die EU-Kommission die Parallelberechnung von Zeit und Strom für unzulässig hält, nicht gefunden habe. Die EU-Verordnung unterscheidet ja bei vielen Regelungen zwischen unter 50 kW und ab 50 kW. Für schnelles Laden heißt es vergleichsweise dort, also jetzt wieder in der Richtlinie, an öffentlich zugänglichen Ladepunkten mit einer Ladeleistung von 50 kW oder mehr beruht der vom Betreiber berechnete Ad-hoc-Preis auf dem Preis pro Kilowattstunde für den gelieferten Strom. Darüber hinaus können die Betreiber dieser Ladepunkte eine Nutzungsgebühr als Preis pro Minute erheben, um eine lange Belegung des Ladepunktes zu verhindern. Auch hier wieder eine schwammige Formulierung. Was heißt jetzt bitte darüber hinaus? Zusätzlich zum Kilowattstundenpreis? Oder meint es eine Nutzungsgebühr für die Zeit nach dem Ladevorgang? Der Referentenentwurf ist sich da offenbar sicher und differenziert auch nicht nach Ladeleistung in der Aussage. Nutzungsgebühren dürfen somit, wie von der Europäischen Kommission ausgeführt, erst nach Beendigung des eigentlichen Ladevorgangs erhoben werden. Mit Bezug auf die aktuelle Situation in Deutschland wird das Wirtschaftsministerium noch konkreter. Nicht sachgerecht erscheint die Erhebung einer Nutzungsgebühr zum Beispiel an Normalladepunkten mit vergleichsweise geringer Ladeleistung nach wenigen Stunden, wenn der Anbieter die kapazitätsgerechte Ladung eines Elektrofahrzeugs innerhalb dieser Zeit nicht gewährleisten kann. Gemeint ist also, wenn das Auto üblicherweise 6 Stunden zum Aufladen benötigt und schon nach 2 oder 4 Stunden Zusatzgebühren anfallen. Und ein Fall wird auch klar beschrieben. Auch zu Zeiten, in denen Fahrzeuge typischerweise länger abgestellt und nicht mehr umgeparkt werden, also nachts oder an Feiertagen, erscheint die Erhebung von Nutzungsgebühren unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit kaum akzeptabel. Die Erhebung von Nutzungsgebühren in der Nachtruhezeit von 22 bis 6 Uhr wäre zumindest in Wohngebieten lebensfremd und nicht zumutbar. Hier wird also sehr konkret die Angemessenheit solcher Tarife in Frage gestellt, denn das ist in der A4 klar drin. Die Preise müssen angemessen sein. Noch eine weitere Begründung wird nachgeschoben. Auch ist an solchen Standorten nachts nicht in gleichem Maße wie tagsüber mit einer schnellen Wiederbelegung der Normalladepunkte zu rechnen. Und ja, so ist es auch wirklich. Wenn Blockiergebühren über Nacht erhoben werden, ist es dem Umsatz und der Auslastung des Ladepunktes ja sogar hinderlich, weil es Kunden sogar davon abhält, ihr Auto nachts zu laden, anstatt dass noch ein neuer Kunde vielleicht kommt in der Nacht. Blockiergebühren beim Schnellladen sind aber okay, dazu heißt es, anders dürfte dies bei Schnellladesäulen oder Autobahnstandorten zu beurteilen sein. Was die Bewertung der Inhalte aus diesem Referentenentwurf angeht, bin ich mir nicht so ganz sicher. Nutzt man hier schon den Erläuterungsteil des Gesetzes, um Spielregeln auf Basis bestehender Gesetze klar zu definieren? Oder ist das hier die Vorbereitung einer nationalen Konkretisierung unterhalb der EU-Verordnung, zum Beispiel über die deutsche Preisangabenverordnung? Tja, und noch ist es sowieso nur ein Entwurf. Fakt ist, das ist eine eindeutige Willensbekundung der Regierung gegen Blockiergebühren an Normalladestationen, wie sie aktuell häufig erhoben werden. An Deutlichkeit ist das Dokument dabei nicht zu überbieten. Und auch wenn das Ministerium grün geführt ist, gehen wir davon aus, dass man im Verkehrsministerium den Standpunkt unterstützt. Die Spielregeln für Blockiergebühren sind damit für Deutschland klar definiert. Wir sind gespannt auf die konkrete Umsetzung und würden es natürlich begrüßen, wenn Unternehmen, die sich angesprochen fühlen, ihre aktuelle Preispolitik jetzt schon anpassen. Der Status solcher Referentenentwürfe ist es übrigens im Normalfall, dass in diesem Stadium auch große Verbände wie zum Beispiel der BDEW oder der ADAC mit einbezogen werden, um Rückmeldungen anzuhören und dann gegebenenfalls mit einfließen zu lassen. Was den ADAC angeht, ist es natürlich eine heikle Angelegenheit. Auf der einen Seite vertritt der ADAC die Interessen von über 20 Millionen Autofahrern und müsste die neuen Spielregeln eigentlich gut finden. Auf der anderen Seite hat man vor 10 Tagen einen neuen ADAC E-Charge Ladetarif gestartet, der ohne jeden Zweifel nicht die formulierten Anforderungen aus dem Regierungspapier erfüllt. So, langes Thema, viel Kleingedrucktes, aber insgesamt ein wichtiger und großer Schritt für die Elektromobilität. Und wenn jetzt noch jemand auf die Idee kommt, den Betreibern von Ladestationen zu erklären, dass es nicht angemessen ist, den doppelten Preis aufzurufen im Vergleich zu dem, was Wettbewerber verlangen, dann wird's richtig spannend. Denn unangemessene Preise für Ladestrom sind ja schließlich seit April europaweit verboten. Und ich glaube, wenn eine fossile Tankstelle an der Autobahn den doppelten Spritpreis aufruft, wäre der Aufschrei groß. In der Elektromobilität ist es aktuell leider noch marktüblich. Neue Ladetarife. Es gibt ein neues Abo. Yeah! Abos sind ja der aktuelle Markttrend. Monatliche Grundgebühr gegen günstige Kilowattstunden, aber immer nur bei einem Anbieter. Diesmal ist der Anbieter Digital Charging Solutions, kurz DCS. Der Name wird vielen nichts sagen, aber DCS verantwortet unter anderem die Fahrstromangebote für BMW, Mercedes, Kia und Hyundai. Und identisch zum Aral-Sondertarif bei Kia Charge startete diese Woche das Angebot für Hyundai-Kunden. Das Aral-Paket für Charge My Hyundai ist monatlich kündbar und kostet 9,99 Euro Grundgebühr pro Monat. Dafür gibt's dann die Kilowattstunde für 39 Cent. Das kleine Paket kostet monatlich 4,99 und dann 49 Cent pro Kilowattstunde. Voraussetzung ist natürlich der Besitz eines E-Autos der Marken Kia oder Hyundai. Für beide Marken gibt es übrigens seit dieser Woche ein neues Navi-Update mit Filter für Aral-Ladestationen. Abzuwarten bleibt, wann Aral mit dem angekündigten eigenen Abo offen für alle startet und ob man auch diesen Tarif in die Hände von DCS legt oder selber macht. Denn mit dem Angebot Charge Now hat ja auch DCS auch ein Ladeangebot ohne Herstellerbindung. Aral ist ja auch der Partner des ADAC für das neue Ladeangebot. Wir hatten ausführlich berichtet. Aber es gibt ja dann noch einen anderen Automobilclub in Deutschland, den AVD. Und auch der hat eine Ladekarte mit zwei Tarifen, einen für Mitglieder und einen ohne Mitgliedschaft. Partner im Tarif ist SmartLab, der zentrale Dienstleister für die Ladestationen im Verbund Ladenetz. Das Ladenetz wiederum ist ein Verbund, in dem vor allem viele Stadtwerke und lokale Anbieter gebündelt sind. Vorrangig Anbieter, die vor allem Normalladestationen in der Fläche betreiben, insgesamt 270 Partner. Daher könnte der Tarif besonders für Laternenlader besonders spannend sein, also Nutzer, die nicht zu Hause und nicht beim Arbeitgeber laden können. Nicht nur die Preise sind relativ günstig, sondern es werden auch keine Zeitzuschläge berechnet und auch keine Blockiergebühren. Mitglieder zahlen eine monatliche Grundgebühr von 1,99 Euro und bekommen dann folgende Preise. AC normales Laden 45 Cent pro Kilowattstunde, Schnellladen DC 52 Cent pro Kilowattstunde. Diese Preise gelten aber nur innerhalb des Ladenetzes. Ob sich der Tarif gegebenenfalls lohnt, am besten vorab in der Ladenetz-App checken. Dort gibt es einen Filter, wo man Roaming-Stationen ausschließen kann und prüfen, ob es in der Nähe was Passendes gibt. Andere Stationen, eben die Roaming-Stationen, sind zu höheren Preisen nutzbar. AC sind es dann 55 und DC 65 Cent. Nichtmitglieder haben sowohl eine höhere Grundgebühr als auch höhere Kilowattstundenpreise. Und wir bleiben noch beim Thema Laden mit einer interessanten technischen Info zur Ladeleistung. Die Leistung definiert sich ja aus Spannung mal Stromstärke. Und außerhalb des Tesla-Netzwerkes war die Stromstärke bisher fast überall auf 500 Ampere limitiert. Das heißt, die meisten Fahrzeuge mit 400-Volt-System liegen bei maximal ungefähr 200 kW Ladeleistung. Jetzt hat NBW dieses Limit erhöht, an einigen Stationen konkret auf 600 Ampere, aber eben nur an Alpitronic-Stationen mit 400 kW Leistung. Erkennbar ist die maximale Ladeleistung auf dem Typenschild der Ladesäule oder einfach in der App. Tesla-Fahrzeuge bekommen jetzt also bei NBW kurzzeitig etwas mehr und können dort mit 230 kW laden. Die höhere Leistung steht natürlich anderen Fahrzeugen auch zur Verfügung. Vor allem BMW und Mercedes wären hier mögliche Kandidaten. Soweit uns bekannt, liegt aber bei allen Modellen auch fahrzeugseitig die maximale Stromstärke derzeit bei 500 Ampere, also grob 200 kW Leistung. Vorsicht, Falle an der Ladesäule. Mit dem Markthochlauf der Elektromobilität wird das Thema leider auch für Betrüger interessant. Aktuell berichten Medien über Fälle von Betrug über statische, also aufgeklebte QR-Codes an Ladesäulen. Die Betrüger gehen dabei relativ geschickt vor und überwachen teilweise die Vorgänge, wahrscheinlich sogar räumlich aus der Nähe. Da nur wenige Kunden ad hoc laden, wird zunächst über einen Störsender die App-Nutzung verhindert, wahrscheinlich auch der Online-Abgleich der Ladekarte über die Ladesäule. Folglich versuchen die Kunden ihr Glück über den QR-Code und landen auf einer gefälschten Seite der Betrüger. Dafür ist natürlich wieder Internetempfang nötig. Dort werden dann die Kartendaten abgegriffen. Es erfolgt aber keine Freischaltung der Ladesäule, sondern im Hintergrund Abbuchung hoher Beträge von der Karte. Die normale Verhaltensweise ist dann einfach nochmal probieren. Und da die Diebe clever sind, erfolgt im zweiten Versuch teilweise eine Weiterleitung zum Anbieter und der Bezahlvorgang kann abgeschlossen werden. Über die erfolgreiche Ladung wird verhindert, dass der Betrug sofort auffliegt. Die Automotorsport berichtet über eine zweistellige Anzahl von Betrugsversuchen an Robitricity-Ladesäulen in Berlin, aber auch aus vielen anderen europäischen Ländern sind Fälle bekannt. Tja, wie kann ich mich schützen? Als erstes QR-Codes meiden und misstrauisch sein, wenn an den Ladestationen kein Internetempfang ist. Dann auch misstrauisch sein, wenn mit aufgeklebten QR-Codes gearbeitet wird. Viele Betreiber haben inzwischen Bezahlterminals an den Stationen, sodass der Umweg über den QR-Code nicht erforderlich ist. Beim Scannen über die App des Betreibers werden die falschen Codes übrigens auch als falsch erkannt. Wenn man dann doch einen aufgeklebten Code benutzen muss und Zweifel hat, ob der Code oder die verknüpfte Internetseite echt ist, dann lohnt sich ein Anruf beim Betreiber. R-Königschau, heute nur eine Einsendung, aber die ist verdammt heiß. Wem die 40 Grad in der ADAC-Klimakammer nicht ausreichen, der testet im Death Valley in den USA. Unser Zuschauer Reto sendet die passende Bilderserie. Am Tag der Aufnahmen lag die Lufttemperatur bei 50 Grad Celsius. Insgesamt am Start waren 5 Testfahrzeuge des neuen Porsche Boxster. Neues von Next Move. Wir hatten ja zwischenzeitlich noch mal eine kurze Sendepause und ich schulde euch noch die passenden Urlaubsbilder. Ich war in den Dolomiten auf der Seiseralm, Quartier auf 1750 Meter Höhe, größte Hochalm Europas. Das Auto wurde diesmal nicht bewegt und durfte eine Woche stehen bleiben. Grundsätzlich bin ich ja nicht so der Bergtyp, aber ich muss sagen, dass ich von dem, was man dort alles so sieht und erlebt, absolut positiv überrascht war und das Reiseziel unbedingt empfehlen kann. Nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten an die Höhenluft haben wir den Aktionsradius deutlich erweitert und mit einer Ausnahme sogar auf die Unterstützung der Liftanlagen verzichtet. Besonders beeindruckend war die Vielfalt der Pflanzenwelt und der Wechsel des Artenspektrums je nach Höhenlage und Ausrichtung der Hänge. Von unserer Hütte aus hatten wir direkten Blick auf 2 Dolomitengipfel, von denen einer, nämlich der Plattkofel mit einer Höhe von knapp 3000 Metern, auch mit normaler Wanderausrüstung zugänglich ist, sofern die Kondition mitspielt. Am letzten Tag war also die Stunde gekommen für meine persönliche Challenge, die ca. 1200 Höhenmeter zu meistern. Oben angekommen, sucht man sich ein ruhiges Plätzchen und genießt die Aussicht. Wenn ihr dieses Jahr den Urlaub noch vor euch habt, dann holt euch gerne bei Next Move das passende E-Auto. Für heute waren das unsere Next News. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Like da und abonniere den Kanal. Wir halten dich in Sachen Elektromobilität und natürlich Blockiergebühren auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und fahrt elektrisch.